SRF 1.
Regional Journal, Paare Fribourg-Wallis. Mit diesen Hintergrundthemen bis zum 6. Die Bürgerungsinitiative der jungen SVP vom Kanton Baare gibt nicht zu viel zu reden vor der Abstimmung. Wenn sich an der Vorlage die Geister scheiden. Wir haben Stimmen dafür und deren dagegen. Und die Schulärzte in den Stadtbarner Schulen gibt es seit 100 Jahren. Wenn sich viel geändert hat, ist es ums gleich geblieben. Es gibt keine Jodmalztabletten mehr, aber immer noch viel Arbeit, zum Beispiel bei der Ernährungsberatung. Wir haben dazu einen Live-Gast. Am Mikrofon ist die Priska Delberg. Und der Thomas Pressmann, er hat die Nachrichten aus der Region. Zuerst geht es um die eidgenössischen Wahlen in knapp 2 Jahren, wo der Baare zum ersten Mal zum Medienzentrum wird.
Schweizer Radio und Fernsehen berichten bei der nächsten eidgenössischen Wahlen von Bern. Bis jetzt hat die SRG ihr nationales Wahlstudio in Zürich gehabt. Die SRF-Sendungen vom Wahltag 2015 kommen neu aus dem Bundeshaus. Die Verantwortlichen vom Parlament haben grünes Licht gegeben. Der Stadtpräsident Alexander Tschäpet freut es. Er hat das gang wieder gefordert.
Eigentlich müsste es ja eine Selbstverständlichkeit sein, dass am wichtigsten Tag vor einer Legislatur, im wichtigsten Haus, das das Land hat, nämlich im Bundeshaus, nicht Lichter feist bleiben, sondern dass man das Haus wirklich auch belebt. Und das ist jetzt passiert. Und das ist natürlich toll für uns. In anderen Ländern ist es eine Selbstverständlichkeit, die jetzt ein bisschen dauert. Umso mehr ist jetzt so Zufriedenheit gross, dass man es endlich begriffen hat, Politik findet in Bern statt, dann müssen so die wichtigen politischen Sendungen aus Bern rauskommen.
Sagt der Alexander Tschäpet. Das Lichtspektakel am Bundeshaus ist so beliebt wie noch nie. Die Hälfte der Spielzeit ist durch. Über 200'000 Zuschauer haben es seit Anfang des Monats gesehen, die Lichtshow. Es sind fast doppelt so viele Leute wie in der gleichen Zeit vor einem Jahr. Das hat die Veranstalter heute mitgeteilt. Anfang November hat es noch technische Probleme gegeben. Die Lichtshow hat nicht wie geplant über die Bühne können. Die Probleme sind jetzt behoben. Die drei grossen Oberwalliser Gemeinden Brigg, Naters und Visp haben heute alle ihre Budget für das nächste Jahr vorgestellt. Ein Vergleich zeigt, die Ausgangslage ist bei allen Gemeinden unterschiedlich. Darum sind auch die Budget ganz verschieden. Renat Eier.
Naters hat in den letzten Jahren massiv in den Tourismus investiert, in die Bahnhof de Belab zum Beispiel oder ins Parkhaus Platte und so eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 5'000 Franken angehäuft. Jetzt steht Sparen an. In den nächsten Jahren will Naters nur noch das Allernötigste investieren und Schulden abbauen. Genau umgekehrt Brigg. Simplonstadt hat in den letzten Jahren die geplanten grossen Projekte, das E-Sportzentrum und das Jugendheim, wegen technischen und politischen Problemen nicht realisieren und dafür gespart. Brigg steht darum jetzt netto ohne Schulden, sogar mit einem kleinen Vermögen da und will jetzt gross anrichten. Für die Tischhalle und das Jugendheim sind in den kommenden Jahren über 40 Millionen Franken Investitionen geplant und damit eine Neuverschuldung. Trotzdem will Brigg eine leichte Steuererleichterung gewähren. Moderat in der Mitte ist der Weg von Visp. Die Lonsenstadt, die nach der Inbetriebnahme vom Neatunnel mit einem Bevölkerungswachstum von 11% im Oberwallis am meisten gewachsen ist, will weiter moderat in die Zukunft investieren, vor allem in die Bildung. Mit einer bescheidenen Pro-Kopf-Verschuldung von 2'300 Franken sei das oder der Präsident durchaus möglich und sinnvoll.
Aus dem Wallis der Renat Eier. Das Wetter morgen wird eine graue Sache, auch im Mittelland. Dort hat es Hochnebel ist mit 7 Grad eher kühl. Sonst ist es recht schön, an der Sonne gibt es 9 Grad.
Neben den drei nationalen Abstimmungsvorlagen und der Abstimmung über die Zukunft vom Jura können die Bernerinnen und Berner nur über eine andere Vorlage entscheiden im November. Am übernächsten Sonntag geht es euch um die Einbürgerungsinitiative der jungen SVP. Das ist ein Thema, das bis jetzt in den Medien wenig Beachtung gefunden hat und euer Plakat sieht man nicht allzu viel zu diesem Thema. Der Jörg André hat Argumente von Gegner und Befürworter zusammengetragen.
Eine dunkle Gestalt mit einem Brecheisen in Hang und dazu der Text «Einbürgerung von Kriminellen stoppen». Mit dieser Botschaft wirbt die junge SVP vom Kanton Bern auf ihrem Plakat für ein Ja zu ihrer Einbürgerungsinitiative. Die junge SVP anerkennt zwar, dass es seit 2006 schwieriger ist, den Schweizer Pass zu bekommen und dass seitdem die Zahl der Einbürgerungen auch zurückgegangen ist. Aber es werden gleich gäng noch viel zu viele Leute einbürgert, findet Erich Hess, der Präsident der jungen SVP.
Man kann nicht einfach nur die kurze Periode 06 bis jetzt anschauen, weil 06 war das Jahr, in dem absolut die meisten Leute eingebürgert worden sind. Und nachher hat es einfach auf hohem Niveau sich's mögen haben.
Die junge SVP möchte mit ihrer Initiative von diesem hohen Niveau wieder runterkommen. Und da gäbe es nur eins, schärfere Regeln.
Erstens werden eben in Zukunft Kriminelle nicht mehr eingebürgert, lebenslänglich nicht mehr eingebürgert. Nachher werden Leute, die Sozialhilfe beziehen, nicht mehr eingebürgert. Es kann ja nicht sein, dass jemand noch nicht auf eigenen Beinen steht und eingebürgert wird. Dann müssen eben die Sprach- und Staatskundenkenntnis vorhanden sein, dass man jemanden einbürgern kann, was auch noch neu ist. Dass es eine Niederlassungsbewilligung braucht für eine Einbürgerung, die es heute auch noch nicht braucht.
Mit ihrer Kampagne fallen die Befürworter von Initiativen Kriminelle und Sozialhilfeempfänger in einen Topf, sagt der BDP-Präsident Heinz Siegenthaler. Etwas, das er ziemlich daneben findet.
Ich finde es sogar eine bodenlose Frechheit. Da wird gelogen und wird beleidigt. Mir sagt, Kriminelle darf man nicht einbürgern. Das würde bedeuten, es werden Kriminelle einbürgert. Die werden heute schon nicht einbürgert. Und dazu tut man nachher noch eine ganze Kategorie Menschen beleidigen, indem man die Sozialhilfeempfänger auf das gleiche Niveau stellen wie Verbrecher. Also stellt euch vor, alleinziehende Mutter mit Kind, die auf die Sozialhilfe angewiesen ist, die tut man im gleichen Atemzug nennen wie Verbrecher. Ich finde das eine Frechheit und einfach glatt weg gelogen. Es werden keine Verbrecher einbürgert, schon heute nicht, und die Initiative braucht es schlichtweg nicht.
Mal, die Initiativen sind eben schon nötig, hat dem der Erich Hess entgegen. Es brauche jetzt kantonale Vorgaben, weil einzelne Gemeinden zu wenig streng sind.
Es wird nicht mehr geschaut, wer eingebürgert wird, und es werden somit auch Leute eingebürgert, die es nicht verdient haben.
An diesem Argument kann der Heinz Siegenthaler nichts abgewinnen.
Jede Gemeinde wird selber einbürgern, das kommt dazu. Also Gemeinden machen gute Arbeit, die streng beurteilen nach klaren Regeln. Wenn die Initiative da ist, haben wir nachher ein Chaos und wissen nicht mehr recht, was jetzt gilt und was nicht.
Die Vorlage hat es schwer im Abstimmungskampf, weil sich das Augenmerk der Parteien und der Medien mehr auf die nationalen Vorlagen richtet, die am gleichen Sonntag an die Urne kommen. Kommt dazu, dass die Parteien ihr Geld für die Wahlen vom März 2014 sparen wollen. Die Folge davon, die Gegner von Initiativen treten nur mit Inserat und Flyer an die Öffentlichkeit. Für Plakate reicht das Geld nicht. Auf der Gegenseite sieht es besser aus. Bei der jungen SVP ist mehr Geld für die Kampagne um, darum hat es neben Inserat und Flyer auch für Plakate gelenkt. Das Ungleichgewicht gibt den Gegner von Initiativen zu denken. Der Heinz Siegenthaler:
Ja, natürlich macht uns das Sorgen, weil mir fällt auf, dass die Initianten müssen riesige Kassen haben und irgendwo einen Sponsor haben im Hintergrund, der das zahlt, weil wir, alle die bürgerlichen Parteien zusammen, mit den Linksgrünen zusammen, können niemals so viel Geld aufwenden. Und es ist ja ärgerlich, dass man als Partei, die überall an allen Fronten immer muss kämpfen bei Abstimmungen, wo wir eigentlich viel Gescheites zu tun hätten, wenn sie sich da einsetzen, dann müssen Geld aufwenden. Wir haben einfach die finanziellen Möglichkeiten überhaupt nicht, wo anscheinend die Initianten irgendwo eine Kasse haben, die mir schleierhaft ist.
Riesige Kasse, dem widerspricht der Erich Hess. Sie haben gerade einmal 50'000 Franken für ihre Kampagne. Dass das Volksbegehren von den Gegnern möglicherweise unterschätzt wird, stört ihn gar nicht.
Das ist das, was ich natürlich persönlich auch hoffe, weil Argumente haben sie kennen, somit können sie ja nicht viel machen. Und ich glaube, dass eben der Abstimmungskampf zu gewinnen ist.
In diesem Punkt muss ihm der Heinz Siegenthaler ein bisschen recht geben. Die Botschaft mit den Kriminellen und den Einbürgerungen auf dem Plakat sei gefährlich.
Dann ist das nicht erstaunlich, wenn die Leute dann sagen, jawohl, da bin ich auch dafür, dass man keine Kriminelle einbürgern. Aber das ist völlig unnötig. Wir könnten gerade so sagen, keine Fahrausweise für Minderjährige. Also das wäre völlig überflüssig.
Überflüssig oder nötig, das entscheiden die Stimmberechtigten in knapp 2 Wochen.
Ihr seid beim Regionaljournal Bären Fribourg-Wallis. 1913 war zuerst mal ein Arzt vollamtlich angestellt, der sich um die Gesundheit der Stadtberner Schulkinder gekümmert hat. Er hat vorgesorgt gegen den Jodmangel oder später dann geimpft gegen Kinderlähmung. Heute, 100 Jahre später, ist aus dem Schülerarztamt der Gesundheitsdienst der Stadt Bern geworden mit rund 50 Angestellten und einer ganzen Palette von Angeboten, die weit über das Impfen darüber hinausgeht. Und mitgeleitet wird der Gesundheitsdienst von der Stadt von der Annemarie Tschumper. Sie ist jetzt hier im Radiostudio. Guten Abend, Frau Tschumper.
Guten Abend, Frau Delberg.
Ja, zuerst einmal gehen wir in die Gegenwart und nicht in die Geschichte. Was ist heute der Schwerpunkt von eurer Arbeit?
Unsere Aufgabe ist, zu schauen, dass Kinder mit möglichst guten gesundheitlichen Voraussetzungen durch die Schule gehen können und erfolgreich lernen können. Wir schauen speziell auch zu Kindern, die spezielle Bedürfnisse haben, spezielle Benachteiligungen. Und für das arbeiten bei uns Schulärztinnen, Schulärzte, Schulsozialarbeitende, Gesundheitsförderungsfachleute und jetzt auch Leute von der Frühpädagogik in der Frühförderung zusammen.
Also ihr redet hier konkret von Kindern aus armutsbetroffenen Familien oder denen müssen wir besonders schauen zum Beispiel?
Aus armutsbetroffenen ganz speziell, aber auch es gibt auch andere Belastungsfaktoren wie schwere Krankheit in der Familie oder selber vielleicht von einer Behinderung betroffen sind. All diese Kinder, zu denen schauen wir besonders.
Mhm. Das müssen wir zuerst einmal herausfinden, dass die Kinder von dem betroffen sind. Wie macht man das? Wie kriegt man das aus?
Ja, das ist ich glaube, eine der Stärken dieser Einrichtung, schulärztlichen Dienstes, ist, dass eben alle Kinder ab Kindergarten einmal zu so einer schulärztlichen Untersuchung kommen. Und das heisst, wir sehen wirklich in dem Sinn alle Kinder. Zudem sind die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter noch in der Schule und haben dort zum Teil wirklich gerade in der Pause direkt Kontakt, merken, wenn es einem Kind nicht gut geht. Oder die Lehrperson kann sich schnell melden. Einfach.
Mhm. Ihr habt mir auch gesagt im Vorgespräch, es sei sehr wichtig, dass man die Eltern mit einbezieht. Heute je länger, je mehr. Wie erreichen ihr das? Also wie kommen ihr nicht nur an die Kinder dran, sondern an die, die hinten noch dran stehen?
Wir fangen in der Frühförderung schon an, ganz fest mit den Eltern zu arbeiten, in verschiedenen Gefässen. Und im schulärztlichen Dienst, im Kindergarten, ist es bei uns so, dass die Eltern mitkommen zur schulärztlichen Untersuchung. Dort haben wir schon mal mit allen Kontakt. Und nachher können uns Elternräte oder Klasseneltern können uns zum Elternabend einladen, für auch mal ein Thema zu besprechen und zusammen zu überlegen, was Eltern könnten machen, für die gesundheitliche Situation der Kinder zu verbessern.
Ist denn das, Annemarie Tschumper, etwas Neues, also eine neue Aufgabe, die ihr jetzt über die letzten Jahre zusätzlich bekommen habt, das Lügen zu so benachteiligten Kindern? Oder ist es eigentlich ein Thema, das so alt ist wie eure Organisation?
Das ist so alt wie unsere Organisation und ist natürlich in den Jahren um 1913, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, noch viel pointierter gewesen, besonders die Armut. Da haben wir wirklich Kinder in der Stadt, die einfach zu wenig zu essen hatten, wo sie zurückbleiben im Wachstum beispielsweise.
Mhm. Jetzt sagen wir, zu wenig zu essen, heute ist natürlich eher das Gegenteil das Problem, also zu viel zu essen oder eben vor allem nicht zurecht zu essen. Da gibt es ja auch einen direkten Link zu der Armut, also Armut und Ernährung haben einen direkten Zusammenhang.
Ja, es ist interessant, dass eben in diesen frühen Jahren wirklich die ärmsten Kinder die pringsten, dünnsten, kleinsten waren. Und dass das schon 1945 eigentlich so ist, dass in der untersten Schicht eher die ärmsten Kinder am meisten Gewicht auf die Waage gebracht haben. Also es hat schon den Gradient gegeben, den wir heute ganz fest sehen. Heute sind vom Übergewicht und sogar Fettleibigkeit vor allem und ganz besonders eben armutsbetroffene Kinder oder Kinder aus Unterschichtfamilien betroffen.
Mhm. Aber vor allem das Ernährungsthema, das zieht sich durch 100 Jahre durch.
Das Ernährungsthema zieht sich durch 100 Jahre durch. Und dass es aber schon 1945 eben die Umkehr hat gegeben, zeigt, dass halt auch der ganz chronische Stress, der mit diesen Benachteiligungen verbunden ist, sicher beim Gewicht eben noch eine Rolle spielt.
Das ist jetzt etwas Interessantes, was ihr da sagt. Seit 1945 ist es eigentlich umgekehrt. Also Kinder aus armen Familien sind dick und nicht zu dünn, für das so plakativ zu sagen.
Ja, eher. Das ist jetzt für mich so eine Trauweihe gewesen, wo ich in dieser Geschichte bin eingetaucht und hat das gefunden. Wir haben Grösse- und Gewichtsdaten von dieser Zeit.
Aha. Aber das ist spannend. Zum Teil auch für die Forschung eine Festschrift gemacht zu dem Jubiläum, wo ihr auch mit dran geschafft habt. Da sind Haufen Trouvalien drin. Ich habe gelesen zum Beispiel, dass es einmal eine Zusammenarbeit gegeben hat zwischen eurem Dienst und der Gesellschaft Alpar, die den Flughafen betreibt in Bern-Belp. Das müsst ihr vielleicht gerade erzählen, das ist so lustig.
Das ist wirklich eine lustige Geschichte und ein kühnes Forschungsprojekt. Man hat aus Amerika gehört, dass Höhenflüge könnte der Küchhust oder Gockolüschen, wie wir ja sagen, bessern. Und dann hat der Schularzt Lohner gefunden, das müssen wir überprüfen. Und die Alpar AG hat sich, glaube ich, sogar auch gemeldet und gesagt, das wäre doch interessant. Und sie haben gerade zusammen ein Forschungsprojekt gemacht. Sie mit 250 Kindern fliegen, das muss man sich vorstellen heute. Also, wenn ich schon nur denke, was alles für juristische Fragen da würden kommen. Aber, und es hat sich offenbar gezeigt, dass sich bei der Hälfte von diesen Patienten wirklich der Husten und das Erbrechen und die nächtlichen Anfälle dramatisch bessert haben.
Aber dann würde ich mich sicher heute noch eher freiwillig melden, als für eine Spritze zu machen, oder? Das ist klar.
Vielleicht, ja.
Das wäre ein Vollfall. Jetzt sind wir so ein bisschen in dem Impfbereich, reinen Gesundheitsbereich drin. Das ist ja etwas, wo, glaube ich, jeder mit dem Schularzt verbindet. Ich habe zum Beispiel noch das Bild im Kopf, wie ist jetzt so eine Schluckimpfung gegeben. Es hat geheißen, du musst ein Sirüppli reichen gegen Kinderlähmung, also gegen Polio. Impfen die immer noch nicht mehr ganz die gleichen Sachen, aber es ist schon immer noch ein wichtiges Standbein.
Es ist immer noch ein wichtiges Standbein und es ist wichtig, dass die schulärztlichen Dienste impfen. Das zeigen Studien. Die Impfraten sind besser. Wir können vor allem denen, die impfen wollen, können wir es wirklich erleichtern. Und grundsätzlich impfen wir auch noch gegen die gleichen Krankheiten zum Teil. Es sind einfach neue dazugekommen, wie jetzt die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, respektive das Virus, das ihn verursacht.
Mhm. Ihr sagt, Gott denen, die wollen, geben wir die Gelegenheit. Also, Impfen ist ja sehr ein umstrittenes Thema. Da seid ihr sicher auch konfrontiert mit vielen, die sagen, ich will das nicht, oder, Frau Jumper?
Ja, natürlich. Im Moment vor allem Masernimpfung, die recht zur Diskussion steht. Aber auch das ist interessant. Also, in den 50er Jahren, wo es die grossen Kinderlähmie-Epidemien gegeben hat, hat es offenbar auch eine grosse Impfgegnerschaft gegeben, die den Schulärzten damals grosse Sorgen haben gemacht. Und dabei sind dort etliche Leute in der eisigen Lunge gewesen und mit wirklich schweren Behinderungen aus dieser Polio raus davon gekommen. Also, man denkt, da war so viel Schrecken gewesen, dass man eigentlich fast nicht hätte können gegen die Impfung sein, aber trotzdem hat es die Gegnerschaft immer gegeben, offenbar.
Mhm. Aber da kommen dann halt so in Grundsatzdiskussionen, wenn man so einen Job hat wie ihr, wo eben der Dienst dort leiten.
Ja, ich denke, unsere Aufgabe ist klar, einfach sicherzustellen, dass die Eltern die richtigen Informationen haben, wissen, um was es geht. Und nachher haben wir zu akzeptieren, wenn sie philosophisch andere Einstellungen haben, das ist klar.
Aber das Thema Freiwilligkeit, weil die noch ein bisschen vertiefen, das geht ja in allen Dienstleistungen, die ihr anbietet, ist es freiwillig. Eben auch da, wo es darum geht, Leute aus so armutsbetroffenen Familien besser zu betreuen, Früherkennung und so weiter von Kindern, die zum Beispiel logopädische Unterstützung brauchen und so weiter. Kommen ihr denn zu denen, die die Hilfe wirklich brauchen oder sagen, ich lasse mir nicht helfen oder von dem will ich nichts wissen?
Ja, wir kommen zu einem guten Teil. Ich denke, zu allen kommt man nie. Wir versuchen auf freiwilliger Ebene wirklich die Eltern zu gewinnen, versuchen halt fest im Netzwerk mit Schulen, mit Quartiereinrichtungen, mit Kinderärztinnen, Kinderärzten zu arbeiten und so an die Leute herzukommen und zu gewinnen, weil dann sind sie dabei.
Mhm. Aber die Leute müssen mithelfen, oder? Anders geht es nicht.
Ja, selbstverständlich, ja.
Etwas, was uns teuer Thema ist, offenbar heute noch höre ich von Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, ist das mit der Leash. Das ist auch in eurem Bereich.
Ja, genau. Die Leash beschäftigen den schulärztlichen Dienst auch seit 100 Jahren. 1948 hat es mal zu berichten gegeben, dass jetzt die Leash aus der Stadt Bern verschwunden. Aber sie sind dann halt leider doch wieder auftaucht und offensichtlich immer so in Wellen sehr akut. Jetzt gerade im letzten Jahr haben wir wieder mal ein bisschen ruhiger gehabt.
Mhm. Aber in jedem Fall sehr viele Themen, die auch beschäftigen. Und das ist das Tätigkeitsgebiet, das sieht man in dem Bericht, den ihr da geschrieben habt, oder in der Festschrift, ist immer ausgedehnt worden, ist immer mehr dazu gekommen. Frühförderung, habt ihr vorher auch angesprochen, ist etwas relativ Neues, seit 2007 in der Stadt Bern. Das führt natürlich auch dazu, dass man immer mehr therapiert. Also ihr gehört auch zu den Leuten, die schauen, ob es den Kindern wirklich alle gut geht. Das ist auch umstritten. Sorgt ihr nicht auch mit dem Dienst ein bisschen dafür, dass man eben zu viel macht und überall eine Krankheit sucht, die plakativ gesehen vielleicht gar keine ist?
Ja, grundsätzlich versuchen wir das nicht zu machen. Es gibt Kinder, die halt wirklich irgendein Problem haben, zum Beispiel nicht sehen. Da ist es wichtig, dass man denen eine Brille geben kann. Und sonst, ja, schauen wir möglichst wirklich, dass die Hilfe bekommen, die einfach ein Problem haben, im Alltag damit umzugehen, mit dem, was sie können und haben.
Mhm.
Und bei den anderen tun wir manchmal schon wirklich beruhigen und versuchen mal mit ein paar Tipps für daheim oder in der Schule weiterzuhelfen und zu schauen, ob das nicht reichen.
Aber vielleicht auch, weil ihr vorher erzählt, ihr kennt ja kennt auch den Hintergrund von diesen Kindern, weil ihr die Eltern seht, dann sieht man zum Beispiel vielleicht auch, dass ein Kind nicht unbedingt gerade ADHS hat, sondern dass vielleicht die Eltern in Erscheinung sind oder so. Also da denke ich, sind genau. Ihr im Vorteil wahrscheinlich.
Ja, das ist ein grosser Vorteil. Und für das sind wir auch sehr froh, sind die Eltern dabei.
Ja, also da geht es fast ein bisschen ins Gegenteil. Ihr seid eher die sagen, irgendwas behalten, weil ihr einfach das Kind quasi in seiner gesamten Umgebung ein bisschen geworden.
Das streben wir fest an, ja.
Wie seht ihr die Zukunft, Annemarie Jumper? Eher noch mehr Angebot?
Das primäre Ziel ist sicher nicht einfach mehr Angebote zu machen. Ich glaube, wir müssen einfach immer wieder schauen, dass wir an Schur bleiben, dass wir sehen, da haben wir eben mit dem schulärztlichen Dienst, mit der Schulsozialarbeit auch Daten zur Verfügung, wo wir Entwicklungen erkennen können, wo wir auf Probleme hinweisen können und allenfalls halt auch Sachen anpassen. Aber wir haben auch immer wieder Sachen über Bord geworfen, wo wir gesehen, ja, das kann jetzt jemand anderes ebenso gut, oder da muss die Stadt nicht mehr aktiv sein, oder vielleicht hat sich etwas mal ein bisschen erledigt.
Mhm. Aber wir müssen natürlich schon immer die gesellschaftliche Entwicklung verfolgen, denke ich, das ist ganz wichtig für euch.
Ja, wir sind total am Puls der Gesellschaft, wir werden beeinflusst von allen gesellschaftlichen Entwicklungen und wir können eben ab und zu durch das, dass wir die Daten brauchen, wir sagen alle Daten für Taten, können wir auch probieren, wenn wir ein Problem sehen, wie eben die fehlende Förderung von vielen Kindern vor der Schule, können wir darauf hinweisen und nachher mit so etwas dann auch mal wieder etwas Neues initiieren, das wirklich nötig ist.
Mhm. Und so neue Technologien, Stichwort Cybermobbing, das ist ja etwas, was man viel kennt, also dass Kinder im Internet gemobbt werden, das ist ja etwas, was ihr auf dem Radar habt.
Ja, generell, also wir schauen halt, wie es den Kindern geht und egal, ob es jetzt im Cyberspace oder in der Schule ist, ist Mobbing etwas, was natürlich das Befinden sehr beeinträchtigt, wo wir als Erwachsene müssen eingreifen.
Also, merci vielmals, Annemarie Jumper, für den interessanten Blick in eure Arbeit, die sehr vielseitig ist. Das hat man, glaube ich, gehört.
Ja, merci, Frau Delberg.
Das war Annemarie Jumper vom Gesundheitsdienst von der Stadt Bern. Sie ist Co-Leiterin von der Organisation und der Gesundheitsdienst, der feiert hier sein 100 Jahre Jubiläum. Wie sich der Gesundheitsdienst hat entwickelt, vom Schularztamt zum Gesundheitsdienst, das kann man in einer Jubiläumsschrift lesen, die man bei der Stadt Bern bestellen kann. Kurz vor der 6 im Regionaljournal Zeit für eine Übersicht über die regionalen Themen von heute, Thomas Pressmann.
Bei den eidgenössischen Wahlen 2015 ist Bern voll im Scheinwerferlicht. Schweizer Radio und Fernsehen berichten am Wahlsonntag das erste Mal von Bern. Das Wahlstudio ist nicht mehr in Zürich. Der Stadtpräsident Alexander Tschäppet hat das Gang wollen und freut sich jetzt.
Es ist eben mehr als nur so ein kleines Lippenbekenntnis. Es ist wirklich auch ein klares Bekenntnis zur Raumordnung Schweiz in ein Land wie die Schweiz gehören nicht nur metropolitane Räume, Wirtschaftsräume, es gehört auch ein Politraum her. Und jetzt kann man sagen, der Entscheid ist ein kleiner, aber ich glaube, ist von Symbolik her nicht zu unterschätzen.
Sagt der Stadtpräsident Alexander Tschäppet. Die finanziellen Aussichten der drei grössten Oberwalliser Gemeinden, Brigg, Naters und Visp, sind ganz unterschiedlich. Brigg und Visp wollen nächstes Jahr investieren. Naters muss sparen. Das haben die Gemeinden heute gesagt. Sie haben jeweils ihre Budget vorgestellt.
Der Wetterbericht für Hina und Mohren kommt vom Felix Blumer von SRF Meteo.
Am Abend ist es oft klar. In der Nacht bildet sich dann über dem Mittelland wieder Hochnebel. Der bleibt morgen zuerst einmal zäh liegen. Die Obergrenze befindet sich in einer Höhenlage zwischen 1000 und 1200 Meter. Am Nachmittag und gegen den Abend wird er sich aber doch mehr und mehr auflösen. Über dem Nebel und außerhalb vom Nebel, sowie im Wallis, ist es morgen oft sonnig. Erst am Abend sind dann von Frankreich her Wolken zum Jura und am späteren Abend könnte es sogar ein bisschen Regen geben. Morgen Morgen früh ist es kalt und es gibt an vielen Orten Frost. In und um Bern liegen Temperaturen bei minus 2 Grad, im Rhonental im Bereich von minus 5 Grad. Am Nachmittag erwarten wir sowohl im Berner Mittelland als auch im Rhonental Höchstwert um 7 Grad. Auf den Bergen oben wird es markant milder. Morgen liegen Temperaturen auf 2000 Meter, ebenfalls bei plus 7 Grad. Am Mittwoch kann es am Morgen über dem Jura und im Mittelland ein bisschen Regen geben. Am Nachmittag ist es wieder hochnebelartig bewölkt und die Biese frischt wieder auf. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch zwischen Interlaken und Ins bei 6 Grad, im Rhonental bei 8 Grad.
Das ist der Wetterbericht für die Region Bern, Freiburg und Wallis im Regionaljournal, das am Abend Peter Brandenberger zusammengestellt hat. Am Mikrofon war die Priska Delberg.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.